Schauer 14 bis 24 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Novellen und Märchen von Eduard Mürike stehen auf unserem Vorleseprogramm. Heute der zweite Abschnitt von Der Schatz, einer Prosaarbeit mit märchenhaften und novellistischen Zügen, wie es für Mürike und seine Stellung zwischen Romantik und Realismus charakteristisch ist. Der alte Hofrat Arbogast erzählt einer Tischrunde sonderbare Begebenheiten aus seiner Jugend. Schon mit seiner Geburt hatte es eine besondere Bewandtnis, da er am Ostersonntag mit dem Glockenschlage 12 zur Welt kam und darum eines der seltenen Osterkinder ist. Dieses Osterkind erhält am Tag seiner Konfirmation ein mysteriöses altes Buch zum Geschenk, das sogenannte Schatzkästlein, das 100 Lebensregeln enthält, deren Wert der junge Arbogast freilich noch nicht so recht zu schätzen weiß. Einige Jahre später, er ist nun Goldschmiedegeselle, erhält er von seinem Meister den Auftrag, nach Frankfurt zu fahren, um dort Edelsteine zu kaufen, die als Krönungsschmuck für die Vermählung des Königs mit einer Prinzessin von Astern benötigt werden. Die Familie von Astern ist für Mürikes Novelle von großer Bedeutung, wie wir später sehen werden. Arbogast tritt die Reise nach Frankfurt an, aber unterwegs werden ihm 400 Dukaten entwendet von einem mitreisenden Juden, wie er glaubt. Und hier müssen wir einflechten, dass gerade dieses antisemitisch scheinende Element sich am Ende in nichts auflöst. Dem bedrängten Gesellen weist das alte Buch Rat. Was er am Gorgonstag, das ist der 9. September, verloren habe, soll er bis zum Zyprianstag zurückgewinnen. Wenige Tage nach seinem Verlust kommt Arbogast auf märchenhafte und wunderbare Weise zum sogenannten Grauen Schlösschen, wo er freundlich aufgenommen wird. Josephe, die Tochter des Hauses, in die er sich sogleich verliebt, erzählt ihm die Irmelsage, die Geschichte eines vergrabenen Schatzes, die mit einer Ahnfrau eben jenes Hauses Astern zusammenhängt, deren nachgeborene Prinzessin nun Königin werden soll. Alles scheint hier merkwürdig miteinander verschlungen und Arbogast in diesem Märchen eine besondere Rolle zugewiesen. Der Handwerksgeselle ist von Josephes Erzählung verwirrt. Verwirrter, als sie sich mit einem Kuss von ihm verabschiedet. Dann geht er zu Bett, doch nur, um zu noch märchenhafteren Träumen zu erwachen. Hören Sie wieder Hans Petsch.
Es schlug 1 Uhr vom Turm, als ich von heftigem Durste gepeinigt erwachte. Ich tappte nach dem Wasserkrug. Verwünscht, erschien vergessen. Ich konnte mich so schnell nicht entschließen, mein Lager zu verlassen, um anderswo zu suchen, was ich brauchte. Ich sank schlaftrunken ins Kissen zurück. Und nun entspann sich zwischen Schlaf und Wachen der wunderlichste Kampf in mir. Stehst du auf? Bleibst du liegen? Ich suche endlich nach dem Feuerzeug, ich schlage Licht, werfe den Überrock um und schleiche in Pantoffeln durch den Gang die Treppe hinab. Ob ich dies wachend oder schlafend tat, das, meine Wertesten, getraue ich mir selbst kaum zu entscheiden. Es ist das ein Punkt in meiner Geschichte, worüber ich trotz aller Mühe noch auf diese Stunde nicht ins Reine kommen konnte. Genug, es kam mir vor, ich stand im unteren Flur und wollte nach der Küche. Die Ähnlichkeit der Türen irrte mich und ich geriet in ein Gemach, wo sich verschiedenes Gartengerät, gebrauchte Bienenkörbe und sonstiges Gerümpelwerk befand. Auch war an der breitesten Wand eine alte, riesenhafte Landkarte von Europa aufgehängt. Wie ich denn dieses alles den anderen Tag gerade so beisammen fand. Schon griff ich wieder nach der Türe, als mir auf einem langen Brett bei anderen Gefäßen ein voller Essigkolben in die Augen fiel. Das löscht den Durst doch besser als bloßes Wasser, dachte ich, hob den Kolben herab und trank in unmenschlichen Zügen. Es wurde mir gar nicht genug. Auf einmal rief nicht weit von mir vernehmlich ein äußerst feines Stimmchen: »Hey, Landsmann, leuchte doch ein klein bisschen hierher.« Ich sah mich allenthalben um und es rief wieder: »Da, daher, wenn's gefährlich ist.« So leuchte ich gegen die Karte hin ganz nahe und nehme mit Verwunderung Ein Männlein war auf Ehre, meine Damen, nicht größer als ein Dattelkern, vielleicht noch kleiner. Natürlich also ein Elfe. Und zwar der Kleidung nach ein simpler Bürgersmann aus dieser Nation, sein grauer Rock etwas ärmlich und landstreichermäßig. Er hing, vielmehr, er stand wie angeklebt auf der Karte, just an der südlichen Grenze von Holland. »Noch etwas näher das Licht, wenn ich bitten darf«, sagte das Kerlchen. »Möchte nur gelegentlich sehen, wie weit es noch bis an den Pas de Calais ist und unter welchem Grad der Länge und Breite ich bin.« Nachdem er sich gehörig orientiert hatte, schien er zu einigem Diskurs nicht übel aufgelegt. Bevor ich ihn jedoch weiter zu Worte kommen ließ, bat ich ihn um den einzigen Gefallen, er möchte sich von mir doch auf den Boden niedersetzen lassen, denn, sagte ich in allem Ernst, mir schwindelt, euch in dieser Stellung zu sehen. Habt ihr doch wahrhaftig weit über Mückengröße und Gewicht und wollt so mir nichts, dir nichts an der Wand hinauflaufen, ohne zu stürzen. Hier ist meine Hand, seid so gut. Statt aller Antwort machte er mit hellem Lachen 3 bis 4 Sätze in die Höhe, oder vielmehr von meinem Standpunkt aus zu reden, in die Quere. »Versteht ihr nun«, rief er aus, »was Schwerkraft heißt? Anziehungskraft der Erde? Ein Mann, habt ihr so wenig Bildung? Seht her!« Er wiederholte seine Sprünge mit vieler Selbstgefälligkeit. »Indessen, wenn's euch in den Augen wehtut, auf ein Viertelstündchen kommt mir's nicht an. Nur nehmet die Karte behutsam hüben und drüben vom Nagel und lasst sie allgemach samt mir aufs Estrich hinab, denn dieses Terrain zu verlassen ist gegen meine Grundsätze.« Ich tat sofort mit aller Vorsicht, wie er es verlangte. Ich war nämlich, fing er an, vormals Feldmesser in königlichen Diensten, verlor durch allerlei Kabalen diesen Platz, worauf ich eine Zeit lang bei den Breitsteißlern diente. Bei dieser Gelegenheit ließ ich mir sagen, dass es mehrere Elfenvolksstämme gebe, die sich durch Leibesgröße gar sehr unterscheiden. Die kleinsten wären die Zappelfüßler, zu denen sich mein wackerer Feldmesser bekannte. Dann kämen Heuschreckenritter, Breitsteißler und so fort, zuletzt die Weidefeger, welche nach der Beschreibung ungefähr die Länge eines halben Mannsarms messen mögen. »Nun«, fuhr der kleine Prahlhans fort, »treib ich aber meine Kunst privat, aus Liebhaberei, mehr wissenschaftlich, reise daneben und verfolge noch einen besonderen Zweck, den ich freilich nicht jedem unter die Nase binde.« »Ihr habt«, bemerkte ich, »bei diesen wichtigen Geschäften doch immer hübsch trockenen Weg. Allgut«, versetzte er, »aber auch immer trockene Kehle.« Den Mittag schien die Sonne so warm dort in dem Strich über Trier herein, dass ich beinahe verschmachtet wäre. »Apropos, guter Freund, füllt doch einmal da meine Wanderflasche.« »Unser Wein ist aber stark«, sagte ich, indem ich ihn mit einem Tropfen aus meinem Essigkrug bediente. »Hat keine Not«, sprach er, »und soff mit Macht«, wobei er das Mündlein ein wenig verzog. »Was übrigens«, fuhr er nun fort, »den Weg betrifft, zum Exempel bei Nacht, ja, lieber Gott, da ist einer keinen Augenblick sicher, ob er auf festem Erdreich einhergeht oder im Wasser. Das wäre zwar insoweit einerlei, man macht ja keinen Fuß hier nass, hingegen ein geleerter See, das ist so eine Sache, man will sich keine Blöße geben, nicht einmal vor sich selbst. Ich lief unlängst bei hellem Tag nicht weit von der Stadt Andernach und sah so in Gedanken vor mich nieder und dachte an nichts. Auf einmal liegt der grüne, breite Rhein wie ein Meer vor meinen Füßen um ein kleines Meer hineingeplumpst, solange ich bin, wie dumm, und stand doch schon eine Viertelstunde davor, mit ellenlangen Buchstaben deutlich genug geschrieben, Renus. Vor Schrecken fiel ich rückwärts nieder und dauerte 2 Stunden, bis ich mich wieder besann und erholte. »Aber«, fragt ich, »habt ihr denn das Rauschen dieses Stromes nicht schon von fern gehört?« »Gehorsamer Diener, Monsieur, so weit haben's eure Herren Landkartenmacher noch nicht gar gebracht. All die Gewässer da, wie hübsch sie sich auch krümmen, machen nur stille Musik.« Der Feldmesser schwieg eine Zeit lang und schien etwas zu überlegen. »Hört«, fing er wieder an, »ich muss jetzt doch mit meiner Hauptsache heraus. Ihr könntet mir einen Gefallen erweisen, recht gern. So sagt einmal, es gibt ja sogenannte Osterkinder unter euch Menschen. Wisst ihr wohl Bescheid, wie solche ungefähr aussehen?« »Gewiss«, versetzte ich. Der Feldmesser hüpfte vor Freuden hoch auf. »Jetzt will ich euch denn gleich vertrauen«, sprach er weiter, »um was es mir eigentlich ist. Merket auf. Euch ist bekannt, wo Jünneda liegt, unweit vom Irmelschloss. Nun haust in diesem Gau der Weidefegerkönig, ein stolzer, habgieriger Fürst, allzeit auf Raub und Plünderung bedacht, bestiehlt sogar das Menschenvolk nächtlicherweise und schleppt, was er von Gold erwischen kann, nach seinem alten Schatzgewölb. Was glotzt ihr mich so an? Es ist doch wahr, die Weidfeger wittern das Gold. Da ist neulich erst wieder so ein Streich passiert, dass die Rüppel sich hinter ein Fuhrwerk machten und einem reisenden Kaufherrn den Goldsack zwischen den Füßen ausleerten. Was? Zwischen den Füßen? Ein Felleisen, nicht wahr? Ja, oder dergleichen. Die haben ihre Pfiffe, Herr. Wie der Blitz kommen die einem Wagen von unten herbei, ein paar setzen sich auf das Langholz unter der Kutsche, durchgraben den Boden und schütteln den Dotter heraus. Das Gelbe vom Ei, wie sie sagen, was Weißes ist, Silbergeld, lassen sie liegen. Wo aber tragen sie's denn hin, um Himmels Willen? Wo hat der König seinen Schatz? Ja, das sollte ich eben wissen. Versteht, es hat damit so seine eigene Bewandtnis. Der Grundstock ist von Menschenhand gelegt vor etlich 100 Jahren. Von der bösen Frau Irmel habt ihr gehört. Ich kenne sie wohl und sie mich auch. Mir tut sie nichts zuleide. Gut, also, die soll noch zu ihren Lebzeiten eine Kiste mit einem braven Sparpfennig wo eingemauert haben. Das war noch zu Hadelocks Zeiten, des ältesten Weidfegerkönigs. Nicht lange stand es an, so kam auch schon das Weidheer dahinter. Der König legte gleich Beschlag darauf und machte das Gewölb zu seiner heimlichen Schatzkammer, wo man sofort alle kostbare Beute verwahrte, darunter auch die große Irmelskette, die Hadelock der andere mit erstaunlicher Arbeit und Mühe in 2 Stücken aus dem sandigen Bette der Sichel hat herausschaffen lassen. Der Irmelgeist hat seitdem keine Ruhe und sucht die Kette und kann sie nicht finden. Nun geht im Volk eine uralte Sage. Ein Menschenjüngling würde dereinst das Kleinod ans Tageslicht bringen und wiederum zusammenfügen. Dann wäre auch der Geist erlöst. Der Jüngling aber müsse als ein Osterkind geboren sein. Die seien äußerst rar und käme oft in einem Jahrhundert kaum eins zur Welt. Doch unter uns gesagt, ich denke schon, den rechten Mann wo aufzugabeln, und wär's am Ende der Welt. Ich habe mich deshalb hier auf die Bahn gemacht, vorläufig einmal die Wege einzulernen und die Strapazen einer solchen Reise, Hunger und Durst in etwas zu gewöhnen. Mein Glück ist gemacht auf Zeit lebens, wofern es gelingt, und euch soll's nicht gereuen, wenn ihr mir Rat und Beistand leisten mögt. Ich wollte ihm eben antworten, als er, das Köpfchen schnell zur Seite drehend und in die Ferne horchend, mir stillschweigend zuwinkte. Der Weidekönig gibt heute ein Fest. Ich höre sie von weitem jubeln. Wo denn? Er deutete links in die Ecke der Karte hinauf. Dort waren nämlich, wie man es auf älteren Augsburger Blättern gewöhnlich bemerkt, zur Verzierung des Titels verschiedene Schildereien angebracht. Gewisse Symbole der Kunst, Zirkel und Winkelmaß an den mächtigen Stamm einer Eiche gelehnt, hinter dem ein Stück Landschaft hervorsah. Ein Tal mit Rebenhügeln und dergleichen. Im Vordergrund eine gebrochene Weinbergmauer. Das Ganze fabrikmäßig roh koloriert. Seht ihr noch nichts? Wo denn zum Henker? Unten im Tal? Nicht eine Spur. So seid ihr blind in Kuckucksnamen. Jetzt kam's mir wahrhaftig vor, als wenn die Landschaft Leben annähme, die matten Farben sich erhöhten. Ja, alles schien sich vor mir auszudehnen, zu wachsen und zu strecken, der Länge wie der Breite nach. Die Formen schwollen und rundeten sich, die Eiche rauschte in der Luft. Zugleich vernahm ich ein winziges Tosen, Schwirren und Klingen von lachenden, jubelnden, singenden Stimmchen, das offenbar aus der Tiefe herkam. »Stellt euer Licht weg«, rief mir der Feldmesser zu, »oder löscht es lieber gar aus, der Mond ist ja schon lang herauf.« Ich tat, wie er befahl, und da wirkte freilich alles noch 100-mal schöner. Als ich aber vollends den Kopf übers Mäuerchen streckte, oh Wunder, sah ich das lieblichste Tal, sehr artig und festlich erleuchtet, mit 1000 geputzten, gepitzelten Leutchen bedeckt, die immerhin eine ziemlich ansehnliche Größe hatten, sehr schlank und wohlgebaute Puppen. Es war ein unendliches Drängen. Der meiste Teil bestand aus Landleuten, welche mit Kübeln geschäftig zwischen den Kufen umsprangen, eine Weinlese also. Und eine königliche zwar, denn vorn sah man in bunten, geselligen Gruppen die Vornehmen vom Hofe, nach hinten zu eine gedeckte Tafel. Vor allem stach ein Zelt hervor. Es schien aus blendend weißen Herbstfäden gewoben, mit grünen Atlasdraperien behängt, welches im Mond- und Fackelschein aufs Herrlichste erglänzte. Der Feldmesser war neben mir auf einen unteren Ast der Eiche geklettert, wo er kommode alles übersah. Ich hatte gerade den König entdeckt, und meine Augen suchten just nach der Königin, da ruft mir mein Begleiter zu, »Seht, seht!« und deutet in die Luft nach einer neuen Erscheinung, welche zugleich von der ganzen kleinen, mächtigen Menge mit Jubelgeschrei und aufgeworfenen Mützen begrüßt wird. Wie muss ich erstaunen, wie hüpft mir das Herz vor kindischer, närrischer Freude, als ich den goldenen Hahn vom Jünnedaer Kirchturm mit der großen Uhrtafel in seinen zwei Klauen daherfliegen sehe. Der arme Tropf flog sichtbar angestrengt, seine Flügel klirrten erbärmlich. Indessen merkte ich bald, was daraus werden sollte. Ein Festschießen galt es, und hier kam die Scheibe. Der Vogel erreichte die Erde, setzte die Tafel inmitten eines länglich umschränkten Platzes und ließ zugleich zwei Eisen fallen, die Zeiger der Uhr ohne Zweifel, die alsbald von mehreren Edelleuten betrachtet in der Hand gewogen und, wie es schien, verdrießlich als ein paar unförmliche Wurfspieße wieder weggelegt wurden. Die Schützen zogen dagegen ihre silbernen Bogen hervor. Alles ordnete sich, das Ziel war gerichtet, der Hahn amtspflichtlich stellte sich darauf. Er krähte hell bei jedem Schuss die betreffende Zahl nach den Ringen. Die Majestät selber verschmähte nicht, die Armbrust einmal zu versuchen, und ob sie gleich ganz abscheulich fehlschoss, ja sogar den Rufer blutig verletzte, so schrie derselbe doch anständig, seinen Schmerz verbeißend mit lauter Stimme, 12 in die Minute, was diesmal ausnahmsweise noch höher als das Schwarze galt. Unmäßiger Beifall erscholl aus den Reihen, derweil der Gockel sich insgeheim den Pfeil aus seinem Schwanze zog. Ich konnte mich des Lachens nicht enthalten. Mein Feldmesser raunte mir zu, auf die Scheibe sei der König nie glücklich gewesen. Vor 2 Jahren sei der gleiche Fall begegnet. Und man wolle wissen, es habe damals der Monarch, als ihm sein Hofnarr die wahre Bewandtnis mit dem Meisterschuss ins Ohr gesagt, die edle Delikatesse des Turmhahns so wohl vermerket, dass er desselben alleruntertänigstes Gesuch, ihm seine unscheinbar gewordene Vergoldung erneuern zu lassen, nicht nur ohne weiteres bewilligt, sondern ihm überdies Titel und Rang eines geheimen Wetter- und Kirchenrats gnädigst verliehen habe. Nun aber setzte sich der Hof zu Tische, und da war ich es leider selbst, welcher die ganze Herrlichkeit verstörte. Ich konnte nämlich bei andauerndem entsetzlichem Durste unmöglich der Versuchung widerstehen, den Arm ins Tal hinabzustrecken und mir eine der größten, mit rotem Most gefüllten Kufen heraufzulangen, die ich auch unbekümmert und das rasende Zetergeschrei, das in der Tiefe losbrach, geschwinde ausgetrunken hatte, nur eben wie man einen Becher leert. »Wir sind verloren«, rief der Feldmesser aus, rutschte vom Baum und war nicht mehr zu sehen. »Heido, heido«, scholl's aus dem Tal, »ein Menschenungeheuer auf der Höhe, weh, weh, bei der heiligen Eiche, bei Hadelocks Baum! Auf zu den Waffen, tapfere Recken«, rief eine stärkere Stimme, »rettet, rettet, dort ist mein Schatzgewölbe, des Königs heiliger Schatz!« Ein wütendes Getrappel kam jetzt über Stock und Stein den Berg herauf. Ich dachte an ein großes Hornissenheer, ließ schnell den Becher fallen und entfloh. Wie ich auf meine Stube, wie ich ins Bett gelangte, weiß ich nicht. Das weiß ich, dass ich mir die Augen rieb und nur geträumt zu haben glaubte. Es war eben erst heller Tag geworden. Das sonderbare Nachtgesicht beschäftigte mich sehr. Der Leuchter stand auf meinem Tisch, die Tür war ordentlich verriegelt, hingegen fehlte der Wasserkrug richtig und meinen Durst schien ich gestillt zu haben, denn wirklich, er war ganz verschwunden. Auf jeden Fall hat mir in meinem Leben kein Traum einen so heiteren Eindruck hinterlassen. Ich konnte nicht umhin, die glücklichste Vorbedeutung darin zu erblicken. Mein Frohmut trieb mich aus dem Bette, so früh es auch noch war. Ich zog mich an und pfiff dabei vergnüglich in Gedanken. Von ungefähr kam mir mein leerer Beutel in die Hand. Und in der Tat, ich konnte ihn diesmal mit größter Seelenruhe betrachten. An seinem ledernen Zugbande hing ein alter, schlichter, oben und unten offener Fingerhut, den ich als ehrwürdigen Zeugen einer kindlichen Erinnerung seit vielen Jahren aus Gewohnheit, um nicht zu sagen aus Aberglauben, immer bei mir trug. Indem ich ihn so ansah, war's, als fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich glaubte mit einem Mal zu wissen, warum mir Josephe so äußerst bekannt vorgekommen. Ja, was noch sonderbarer, ich wusste, wer sie sei. Bei allen Heiligen und Wundern, rief ich aus. Und meine Knie zitterten vor Schrecken und Entzücken. Es ist Ännchen, mein Ännchen und keine Josephe. Doch es ist Zeit zu sagen, was mir so plötzlich eingekommen war. In meiner Vaterstadt zu Egloffsbronn, als meine Mutter sich sehr knapp nach Witwenart mit mir in ein Oberstübchen zusammengezogen, ich war damals 10 Jahre alt, wohnte mit uns im gleichen Haus ein Sattlermeister, ein liederlicher Kerl, der nichts zu schaffen hatte und weil er etwas Klarinette verstand, Jahr aus, Jahr ein auf Dorfhochzeiten und Märkten umherzog. Sein junges Weib war ebenfalls der Leichtsinn selber. Sie hatten aber eine Pflegetochter, ein gar zu schönes Kind, mit welchem ich ausschließlich Kameradschaft hielt. An einem schönen Sonntagnachmittag, wir kamen eben aus der Kirche von einer Trauung her, ward von dem Pärchen ernstlich ausgemacht, dass man sich dereinst heiraten wolle. Ich gab ihr zum Gedächtnis dieser Stunde ein kleines Kreuz von Glas. Sie hatte nichts so Kostbares in ihrem Vermögen. Und heute noch kann ich es spüren, wie sie mich dauerte, als sie mir einen alten Fingerhut von ihrem Pfleger an einem gelben Schnürchen hängend übermachte. Allein es sollte dieses Glück sehr bald aufs Grausamste vernichtet werden. Im folgenden Winter nach unserer Verlobung brach in der Stadt eine Kinderkrankheit aus, die man in dieser Gegend zum ersten Male sah. Es war jedoch nicht mehr noch weniger als das bekannte Scharlachfieber. Die Seuche räumte greulich auf in der unmündigen Welt. Auch meine Anne wurde krank. Mir war der Zutritt in die untere Kammer, wo sie lag, bei Leib und Leben untersagt. Nun ging es eben in die dritte Woche, da kam ich eines Morgens von der Schule, weil meine Mutter nicht daheim, der Stubenschlüssel abgezogen war, erwartete ich sie, Büchlein und Federrohr im Arm unter der Haustür und hauchte in die Finger, denn es fror. Auf einmal stürmt die Sattlersfrau mit lautem Heulen aus der Stube, soeben hab ihr Ännchen den letzten Zug getan. Sie rannte fort, wahrscheinlich ihren Mann zu suchen. Ich wusste gar nicht, wie mir war. Es wimmelte just so dichte Flocken vom Himmel. Ein Kind sprang lustig über die Straße und rief wie im Triumph, »Es schneit Müllers, Knecht schneit Müllers, Knecht schneit Müllers, Knecht!« Es kam mir vor, die Welt sei närrisch geworden und müsse alles auf den Köpfen gehen. Je länger ich aber der Sache nachdachte, je weniger konnte ich glauben, dass Ännchen gestorben sein könne. Es trieb mich, sie zu sehen. Ich fasste mir ein Herz und stand in wenig Augenblicken am ärmlichen Bette der Toten, ganz unten, weil ich mich nicht näher traute. Keine Seele war in der Nähe. Ich weinte still und ließ kein Aug von ihr und nagte hastig, hastig an meinem Schulbüchlein. »Schmeckt's kleiner«, sagte plötzlich eine widrige Stimme hinter mir. Ich fuhr zusammen wie vorm Tod, und da ich mich umsehe, steht eine Frau vor mir in einem roten Rock, ein schwarzes Häubchen auf dem Kopf und an den Füßen rote Schuhe. Sie war nicht sehr alt, aber leichenblass. Nur dass von Zeit zu Zeit eine fliegende Röte ihr ganzes Gesicht überzog. »Was sieht man mich denn so verwundert an? Ich bin die Frau von Scharlach. Oder wie der liebwerteste Herr Doktor sagen, die Fee Briescarlatina.« Sie ging nun auf mein armes Ännchen zu, beugte sich murmelnd über sie wie segnend, mit den Worten »Kurze Ware, roter Tod, kurze Not und kurze Bahre.« »Wer Numero 73 also?« Sie schritt vornehm die Stube auf und ab Dann blieb sie plötzlich vor mir stehen und klopfte mir gar freundlich kichernd auf die Backen. Mich wandelte ein unbeschreiblich Grauen an. Ich wollte entspringen, wollte laut schreien, doch keins von beiden war ich imstande. Endlich, indem sie steif und strack auf die Wand losging, verschwand sie in derselben. Kaum war sie weg, so kam Frau Lichtlein zur Türe herein, die Leichenfrau nämlich, ein frommes und reinliches Weib, das im Rufe geheimer Wissenschaft stand. Auf ihre Frage, wer soeben da gewesen, erzählte ich's ihr. Sie seufzte still und sagte, in 3 Tagen würde ich auch krank sein. Doch sollte ich mich nicht fürchten. Es würde gut bei mir vorübergehen. Sie hatte mittlerweile das Mädchen untersucht. Und ach, wie klopfte mir das Herz, da sie mit einigem Verwundern für sich sagte, ah ja, noch warm. Lass sehen, mein Sohn, wir machen eine Probe. Sie zog 2 kleine Äpfel aus der Tasche, weiß wie das schönste Wachs, ganz ungefärbt und klar, dass man die schwarzen Kerne beinahe durchschimmern sah. Sie legte der Toten in jede Hand einen und steckte sie unter die Decke. Dann nahm sie ganz gelassen auf einem Stuhle Platz, befragte mich über verschiedene Dinge, ob ich auch fleißig lerne und dergleichen. Sie sagte auch, ich müsste Goldschmied werden. Nach einer Weile stand sie auf. Nun lass uns nach den Äpfeln sehen, ob sie nicht Bäcklein kriegen, ob sich das Gift hineinziehen will. Ach, lieber Gott. Weit, weit gefehlt, kein Tüpfchen rot, kein Striemchen war daran. Frau Lichtlein schüttelte den Kopf. Ich brach in lautes Weinen aus. Sie aber sprach mir zu, sei wacker, mein Söhnchen, und gib dich zufrieden, es kann wohl noch werden. Sie hieß mich aus der Stube gehen, nahm Abschied für heute und schärfte mir ein, keinem Menschen zu sagen, was sie getan. Auf der Treppe kam mir meine Mutter entgegen. Sie schlug die Hände überm Kopf zusammen, dass ich bei Ännchen gewesen. Sie hütete mich nun aufs Strengste und ich kam nicht mehr aus der Stube. Man wollte mir am anderen Tag verschweigen, dass meine Freundin gegen Abend beerdigt werden solle. Allein ich sah vom Fenster aus, wie der Tischler den Sarg ins Haus brachte. Der Tischler aber war ein Sohn der Leichenfrau. Da sah ich unten einen Mann, dem jemand einen langen, schweren Pack mit einem gelben Teppiche umwickelt zum Fenster hinausreichte. Ahnung durchzuckte mich, freudig und schauderhaft zugleich. Ich glaubte, Frau Lichtlein reden zu hören. Der Mann entfernte sich geschwind mit seinem Pack. Gleich darauf hörte ich Hämmern und Klopfen. Ohne Zweifel wurde der Sarg zugeschlagen. Die Mutter kam herein. Ich weiß nicht, was mich abgehalten mag, etwas von dem zu sagen, was eben vorgegangen war. Im Stillen aber hegte ich die wunderbarste Hoffnung. Ja, als der Leichenzug anging und alles so betrübt aussah, da lachte ich heimlich bei mir, denn ich war ganz gewiss, dass Ännchen nicht im Sarge sei, dass ich sie vielmehr bald lebendig wiedersehen würde. In der folgenden Nacht erkrankte ich heftig, redete irre, und seltsame Bilder umgaukelten mich. Doch monatelang nach meiner Genesung verließ mich der Glaube nicht ganz, dass das Mädchen noch lebe. Bis meine Mutter, welcher ich inzwischen alles anvertraute, mich mit 100 Gründen so schonend wie möglich eines anderen belehrte. Auch wollte leider in der Folge wirklich kein Ännchen mehr zum Vorschein kommen. Mit erneuertem Schmerz vernahm ich nur später, das gute Kind wäre vielleicht bei einer besseren Behandlung noch gerettet worden. Doch beide Pflegeeltern wären die arme Waise längst gern los gewesen. Wir kehren zum grauen Schlösschen zurück. Ich war so sehr in die Vergangenheit vertieft, dass ich einige Zeit die lebhafte Bewegung, die sich indes unten in der Wohnung des Schlossvogts verbreitete, ganz überhörte. Nun sprang ich auf, fuhr rasch in meine Kleider und ging hinab. Schon von Weitem vernahm ich die heftige Stimme der Alten im Innern der Stube. Es war ein lamentierendes Verwundern, Schelten und Toben, worein der Vogt zuweilen einen derben Fluch mischte. Ich stutzte, blieb stehen. Der Spitzbub, hieß es innen, der schuft, unterschlägt 400 Dukaten. Darum hat er gleich von Anfang an seine Profession verleugnet. Du meine Güte, was sind wir doch Narren gewesen.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Hans Pätsch las die zweite Folge der Märchennovelle Der Schatz von Eduard Mörike. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Es geht ganz viel ums Klavier heute in Play Jazz. Ältere Pianisten wie Kenny Barron, Fred Hirsch, junge PianistInnen wie Fergus McCready und Rahel Tals, ganz viel neue Tastenarbeit ist das, die Sie heute hören werden. Los geht's aber mit Esther Phillips. Anfang der 70er, da hatte die Sängerin ein Comeback irgendwo zwischen Soul, Disco und Jazz. Und das hier, das entstand vor ganz genau 50 Jahren. Doing Our Thing. Ich bin Ralf Dorschel, hallo und guten Abend.
Some like it hot and some like it cold. Not too young, certainly not too old. Get what you can is the name of the game. But oh, oh baby, we're doing our thing. Mm-hmm. I know it's true, you do too. The slower you do it, the longer it's gonna last. And after a while, we'll join the whole gang. But right now, daddy, we gotta do our thing. It's so nice when you have somebody. What you can do is a whole lot of fun. When I get started, I don't know how to quit. And when I get tired, I don't know how to sit. Look at me, I feel no pain. Oh, daddy, we're doing our thing. Doing our thing. Doing our thing. Yeah.
Ihr ganzes Leben war bestimmt von kreativen und auch